Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge des All-Day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Erik Bodden. Gemeinsam mit Dr. Harald Selke spricht er über den ERC-Grant und seine Forschung im Allgemeinen.
All-Day Research Podcast.
Willkommen zur neuen Folge des Podcasts All-Day Research. Wir sind heute in der Folge Nummer 44 mittlerweile angekommen. Stolze Zahl, ganz gut. Und wir sind heute zu Gast im Heinz-Nixdorf-Institut, Außenstelle quasi der Universität oder der zweite Campus, der Nebencampus der Universität, und haben zu Gast Professor Erik Bodden, der unter anderem im Heinz-Nixdorf-Institut ist, aber auch noch ganz viele andere Positionen hat. Und deshalb würde ich dich einmal kurz bitten, vielleicht dich kurz vorzustellen, mit wem haben wir es denn hier heute zu tun?
Ja, genau. Hallo. Erik Bodden. Ich habe in der Tat einige Funktionen hier. Ich bin einer von mehreren Professoren hier am HNI, bin im Moment aber auch Institutsleiter in der Informatik, jetzt schon seit über 1,5 Jahren, und bin außerdem auch noch einer von 3 Direktoren hier direkt um die Ecke am Fraunhofer IEM. Das ist das Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik. Genau, und all diesen Institutionen forsche ich generell zum Thema sichere Softwareentwicklung.
Genau, das sind ja eine ganze Menge Hüte, die du da gleichzeitig auf hast und die du hoffentlich auch wechseln kannst miteinander. Sichere Softwareentwicklung, vielleicht kannst du ein kleines bisschen was zu deinem Fachgebiet sagen. Worum geht's da eigentlich? Was macht ihr?
Wir kriegen ja immer wieder aus der Presse mit, dass immer wieder Hard- und Softwaresysteme erfolgreich gehackt werden. Und da ist halt die Fragestellung, wie kann man denn überhaupt solche Systeme in Zukunft eigentlich so entwerfen, dass von vornherein solche Angriffe möglichst gut ausgeschlossen werden. Früher hat man mich immer noch gefragt, ja, Herr Bodden, wie kriegt man das denn hin, dass so Systeme hundertprozentig sicher sind? Da bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass das geht eigentlich nicht, muss aber vielleicht auch nicht sein. Systeme müssen halt so sicher sein, dass die Angreifer, die sie angreifen wollen, da kein Interesse mehr dran haben. Ne? Und ist also auch so ein gewisser ökonomischer Gedanke. Und wir schauen halt, wie kann man EntwicklerInnen befähigen, Software wirklich so zu bauen, dass sie halt eben dementsprechend sicher gestaltet ist.
Das heißt also von vornherein im Entwurfsprozess das praktisch schon so zu gestalten.
Genau.
Und nicht erst quasi im Nachhinein dann die aufgetretenen Sicherheitslücken, die es wahrscheinlich trotzdem immer noch geben wird,
stopft. Genau, es sind natürlich auch immer noch viele gerade Unternehmen, die sich wünschen, irgendwie, ja, wir haben ja diese 20 Jahre alte Software und können wir da nicht einfach irgendwie einen Trick machen, dass die jetzt toll und sicher ist. Aber die muss ich dann leider oft enttäuschen und sagen, sorry, wenn ihr das nicht von vornherein mitbedacht habt, ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen und man muss das wirklich im Entwurfsprozess mitdenken, und da forschen wir auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen immer noch an Methoden, wie man das am besten machen sollte.
Und das ganze Thema ist ja offensichtlich, also braucht man ja in die Medien zu gucken, da weiß man ja, wie wichtig das Thema ist. Man hört man ja praktisch täglich Meldungen dazu.
Genau.
Und insofern ist das ja immer auf Gegenstand von wissenschaftlicher Arbeit, und das ist auch der Hauptanlass eigentlich dieses Gesprächs hier heute, dass ihr ja, oder du konkret, ich glaube, es ist ja eine Personenauszeichnung gewesen, der European Research Council Grant, also der ERC, also Europäischer Forschungsrat, und die vergeben ja Mittel, um was eigentlich damit zu erzielen? Also erstmal ganz allgemein, ohne jetzt auf das, und gleich kommen wir auf das konkrete Projekt zu sprechen, aber was ist so das Ziel dieses ERC, was machen die eigentlich?
Also ja, genau, also so ein ERC-Grant ist schon was man irgendwie beantragt als Forscher, Forscherin, aber es ist gleichzeitig auch eine Auszeichnung, weil das Ganze wirklich höchst kompetitiv ist, und die Idee hinter dieser Förderlinie auf EU-Ebene ist eigentlich, dass man im Prinzip sehr riskante Forschung fördern möchte. Also das sind wirklich sehr umfangreiche Projekte, die laufen über 5 Jahre, und in der Regel kann man da so 6-7 Leute mit finanzieren, die dann über diese Jahre an einem Forschungsprojekt arbeiten. Und die Projekte sollen halt so gestrickt sein, dass die wirklich riskant sind, dass man also Neues erfindet, erforscht und was sich vorher noch keiner so in der Richtung angeschaut hat und wo auch gar nicht klar ist, geht das überhaupt, ja. Aber wo man gleichzeitig halt dem Antragsteller zutraut, dass wenn irgendwer das schaffen kann, dass das dann diese Person ist, ne? Und dementsprechend schreibt man dann noch diese Anträge. Also da muss man wirklich sich ein bisschen wilde Ideen auch überlegen, die es so noch nicht gab, damit man da auch entsprechend punkten kann.
Es gibt ja eine ganze Reihe von solchen Forschungsförderprogrammen. Bei manchen ist es ja so, dass man sich quasi als Gruppe bewirbt, also ja. Kooperativ mit mehreren Wissenschaftlern, also als Forschungsgruppe natürlich sowieso, aber auch mit mehreren anderen Wissenschaftlern. Aber hier ist das so, dass das wirklich von dir dann ausgeht, als Einzelperson im Grunde genommen.
Genau, also es gibt beim IRC auch eine Förderlinie, die nennen sich Synergy Grants. Da gibt es dann wirklich 3-4 Leute, die gemeinsam so ein Forschungsprojekt beantragen. Da gab es bei uns im letzten Jahr auch einen Erfolg, die Susanna Alpsanscher aus den Kulturwissenschaften, die hat so einen Synergy Grant zusammen mit 3 externen WissenschaftlerInnen bekommen. Aber ich habe jetzt eben so einen IRC Advanced Grant und das ist ein Einzelprojekt, eine Einzelauszeichnung. Und Advanced Grant heißt auch im Prinzip, dass ich jetzt schon zu den fortgeschritteneren WissenschaftlerInnen zähle. Also es gibt ja auch noch zum Beispiel Starting Grants für jüngere Wissenschaftler. Aber ich bin jetzt schon alt genug, schon lange genug nach der Promotion, dass ich dann in diese Advanced Grant Förderlinie gefallen bin.
Gibt es noch Steigerungsmöglichkeiten? Gibt es noch was über dem Advanced
Grant? Nee, das gibt's also, nicht. Da ich gehöre jetzt
das
schon.
Das heißt, du bist schon
ich war jetzt im ersten Jahrgang bei den alten Hasen, aber ich gehöre schon zu den alten Hasen und darüber gibt's nichts mehr. Genau.
Ja, also dann, und wie weißt du, wie viele solcher Grants so parallel zeitgleich laufen?
Müsste ich jetzt nachgucken. Es sind schon europaweit über alle Fächer, ja, ich würde sagen schon so 1-200 oder so.
Gut, aber das ist nicht über alle Fächer ist das ja nicht wirklich viel.
Genau, ne? Also ich weiß, dass die Annahmequote bei diesen Advanced Grants immer so um die 14% liegt. Also 14% der eingereichten Anträge werden bewilligt. Das klingt erstmal auch gar nicht so schlecht, aber man muss auch sagen, dass ganz viele Leute auch erst gar keinen Antrag stellen, weil sie schon wissen, ja, dass sie aufgrund ihres Lebenslaufs dann da vielleicht keine so guten Chancen hätten. Ne?
Also das heißt, aus Sicht eines Wissenschaftlers ist das schon auch ein bisschen auch eine Art Auszeichnung.
Auf jeden Fall.
Ja. Und du hattest ja schon gesagt, es hängt ja auch ein kleines bisschen was hinten dran.
Ja.
Also ein paar Stellen. Also
genau.
Das heißt, also du kriegst kein Geld ausgezahlt, nehme ich an. Sondern,
es gehen 2,5 Millionen Euro jetzt an die Uni und die darf ich jetzt in den 5 Jahren dann ausgeben.
Hast du da schon Pläne irgendwie? Also jetzt vielleicht mal kurz das mal thematisch einzusammeln. Wir haben jetzt ja nur allgemein darüber gesprochen. Ja. Also gibt es einen konkreten Gegenstand dann in diesem ERC-Grant, den du hast? Also halbwegs konkret sicherlich, aber du sagst ja, es ist ja sehr risikobehaftet. Das heißt, es muss ja auch eine gewisse Offenheit beinhalten.
Genau. Ja, ich musste halt schon, klar, ein konkretes Vorhaben da vorschlagen. Und wo es bei mir drum gehen soll, ist Folgendes. Also erstmal, ich habe ja gesagt, ich befasse mich ganz allgemein mit sicherer Softwareentwicklung. Aber so ein Spezialthema, wo wir auch schon jetzt mittlerweile seit 1-2 Jahrzehnten sehr prominent so publizieren, ist so automatisierte Code-Analyse. Das bedeutet, wir bauen im Prinzip automatisierte Softwarewerkzeuge, mit denen man Programmcode auf Schwachstellen untersuchen kann. Das ist also ein Security-Testing-Ansatz. Wir wollen jetzt die Software nicht verifizieren und wirklich beweisen, dass da keine Schwachstellen drin sind. Aber wenn welche drin sind, wollen wir die möglichst effizient finden. Und auch in großen Programmen, die jetzt Millionen Zeilen Code haben. Da ist eine ganze Menge Forschung reingeflossen in den letzten 10, 15 Jahren. Nicht nur von mir, auch von anderen Arbeitsgruppen. Und mittlerweile haben wir Werkzeuge, die eigentlich schon ganz gut funktionieren. Und man sagt, dass die gut funktionieren, wenn die eigentlich diese Schwachstellen sehr präzise finden. Also ein schlechtes Werkzeug würde zum Beispiel Entwickler nerven, indem es irgendwie 100 Schwachstellenmeldungen ausgibt, von denen aber nur 5 am Ende korrekt sind oder so. Ne? Da kann man sich vorstellen, kommt man morgens ins Büro, sieht 100 Meldungen, fängt an, die durchzugehen, aber im Prinzip sind die alle irgendwie falsch und nicht hilfreich. Ne? Und mittlerweile haben wir da ganz gute Quoten, dass wir also möglichst präzise diese Meldungen ausgeben können und auch relativ effizient die berechnen können. Aber es hat sich auch gezeigt, wenn man jetzt versucht, solche Ansätze aus der Forschung rauszunehmen und in Unternehmen irgendwie einzusetzen, dann funktioniert das oft nicht, weil diese Softwarewerkzeuge erstmal angepasst werden müssen auf den jeweiligen Kontext. Also jedes Unternehmen entwickelt leicht andere Software, die benutzt andere Schnittstellen, vielleicht wird anders programmiert. Und wenn dann die Analyse nicht darauf eingestellt ist, dann ja, geht diese Qualität wieder runter. Ne, dann hat man doch wieder viele falsche Warnungen oder die Analysen laufen vielleicht lange, weil die bestimmte Programmkonstrukte nicht gut analysieren können oder so. Und da setzen wir mit dem Projekt jetzt an und sagen, es kann halt nicht sein, dass man jetzt jedes Mal diese Programmanalysen händisch neu anpassen muss. Das ist viel zu teuer. Dann kann man nicht erwarten, dass jetzt in Zukunft Tausende oder Millionen Firmen diese Technologie einsetzen, sondern wir wollen das jetzt in Zukunft automatisch anpassen und optimieren. Also wir nennen das selbstoptimierende statische Analysen. Da ist dann die Idee, dass so ein Analysewerkzeug, wie wir es bauen, in Zukunft sich selber eigentlich analysiert. Also es schaut sich selbst über die Schulter und schaut, während ich jetzt die Software analysiere, wo komme ich denn gut damit klar, wo habe ich aber auch Probleme, wo merke ich vielleicht, dass ich irgendwie unpräzise werde und jetzt irgendwie Meldungen generiere, wo ich mir selber nicht ganz sicher bin. Und dann versucht man in der nächsten Iteration quasi den eigenen Analysealgorithmus anzupassen und zu feintunen, sodass der dann im nächsten Lauf bessere Ergebnisse liefert. Genau, das ist erstmal so die Grundidee.
Wenn du sagst, man versucht anzupassen, also das System ist ein selbstoptimierendes System, aber also nicht Entwickler gehen dann her.
Genau.
Ist das dann auch auf Basis von KI-Technologien irgendwie?
Genau, oder? Also letztendlich, es gibt da schon Forschung zu, auch von der Kollegin Heike Trautmann zum Beispiel hier, die arbeitet auch an ja so Selbstoptimierungsalgorithmen. Das ist schon zu einem gewissen Grad KI, aber es ist in der Regel nicht Deep Learning und es recht keine Sprachmodelle oder so, weil man hat da in der Regel auch nicht so die großen Datenmengen. Ne? Also wenn man jetzt so neuronale Netze hat, braucht man in der Regel Millionen Trainingsdaten irgendwie. Und hier kann man sich vorstellen, die Daten, aus denen man lernt, sind ja eigentlich diese Trainingsläufe selber, also die Analyseläufe zum Beispiel. Ja, und da kann man sicherlich ein paar Dutzend oder auch mal ein paar hundert solche Trainingsläufe machen, aber die sind auch alle relativ teuer. Also so eine größere Software zu analysieren, das kann schon mal locker mehrere Minuten, wenn nicht sogar Stunden im schlimmsten Fall dauern. Das ist was, das kann man als einzelnen Lauf mal in so einer Continuous Integration Pipeline über Nacht irgendwie machen. Aber wenn ich jetzt hunderte Trainingsläufe mache, ja, dann kommt man da langsam an seine Grenzen. Und von Millionen kann man da überhaupt nicht sprechen. Das macht keinen Sinn. Ne? Deswegen nutzt man dann eher so Verfahren. Es gibt zum Beispiel so Random Forests oder Support Vector Machines oder so traditionelle Lernverfahren, die dann da eher zur Anwendung kommen.
Und wenn du sagst, der Code wird ja analysiert, geht das dann auf Quelltextbasis oder und ist das dann auf bestimmte Programmiersprachen, Programmierparadigmen sogar beschränkt oder?
Also es ist schon relativ breit verwendbar und ob man dann Quelltext benutzt oder was anderes, hängt oft von der Sprache ab. Also wir haben ganz viel gemacht in den letzten Jahren im Bereich Java und da wird man in aller Regel den Bytecode direkt analysieren, weil der ist einfacher zu verarbeiten, der ist ja uniformer als der Quellcode und der ist gleichzeitig aber auch ausdrucksstark genug, sodass man da alles draus ablesen kann, was man so braucht. Wenn wir aber zum Beispiel uns C und C++ angucken, da gibt's keinen Bytecode, das wird direkt runterkompiliert zu x86 oder ARM-Maschinencode. Ja, und da ist es oft so, dass die Compiler schon ganz starke Optimierungen selber machen und man am Ende gar nicht mehr genau erkennen kann, was denn da mal ursprünglich so die Intention des Programmierers war. Und das macht's dann relativ schwer, das überhaupt noch zu analysieren. Also da ist es dann wirklich so, dass die meisten Werkzeuge direkt auf den Quellcode gehen oder den Quellcode übersetzen in so eine ja Quellcode-artige Zwischendarstellung, die dann vielleicht ein bisschen einfacher nochmal zu analysieren ist. Also wir setzen da zum Beispiel auf LLVM auf. Das ist so eine Compiler-Infrastruktur, die unter anderem von Apple mitentwickelt wird, aber offen ist. Und da gibt's dann auch so eine Zwischendarstellung, die heißt LLVM-IR. Und dann machen wir die Analysen dann zum Beispiel auf der Ebene. Aber man braucht schon für jede Programmiersprache leider ja nochmal relativ neues Tooling. Also sind schon oft ähnliche Algorithmen, aber die muss man dann oft nochmal neu implementieren.
Gut, aber das ist natürlich nochmal geringerer Aufwand als für jeden Softwareanbieter quasi große Anpassungen.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Wenn man nur die Anzahl der Programmiersprachen, die dann für solche Projekte eingesetzt wird, ist ja wahrscheinlich sicherlich größer als drei, aber ja, auch nicht riesig groß.
Und wenn man so sieht, was es da auch kommerziell am Markt gibt, also es gibt schon sicherlich einige Tool-Anbieter, die auch so Werkzeuge schon kommerziell anbieten. Die unterstützen dann meistens 2, 3 Programmiersprachen richtig gut, so in der Tiefe, wo die dann auch das richtig gut ausimplementiert haben. Ja, die sagen aber alle, sie unterstützen irgendwie 20 Programmiersprachen, nur für die meisten haben die dann eher ganz einfache syntaktische Checks, wo die auch nicht wirklich viel finden.
Ja. Ja, genau. Ich meine, gut, aber wie du ja schon gerade beschreibst, also das Problem ist ja zweifaltig. Auf der einen Seite will man alle relevanten Problemfälle finden, auf der anderen Seite nicht so viele falsche Positive haben, weil das natürlich auch ein Problem ist, weil dann die Entwickler natürlich auch wieder überlastet sind oder es nicht mehr ernst nehmen im schlimmsten Fall.
Ne? Genau, das haben wir ja auch über die Jahre so gelernt. Also als ich nach meiner Promotion so damit angefangen habe, da dachte ich irgendwie so, hatte ich so dieses idealistische Bild, man will natürlich alle Schwachstellen finden und man will doch sauberen Code haben. Aber dann habe ich über die Jahre rausgefunden, dass es in der Praxis doch leider anders aussieht, weil diese falschen Meldungen, diese False Positives, die sind wirklich so schlimm für die Entwickler, die lenken die so sehr ab von der eigentlichen Arbeit, dass die dann im Zweifelsfall so ein Werkzeug gar nicht mehr benutzen. Und dann ist es egal, wie viele richtige Schwachstellen man findet, wenn die da keine Lust mehr drauf haben, dann bringt's das alles nicht, ne? Deswegen diese Präzision, also das Vermeiden falscher Fehlermeldungen ist wirklich Priorität 1 an der Stelle.
Das Ganze hat ja offensichtlich eine sehr hohe Praxisrelevanz und du hattest ja auch gerade schon angedeutet, also ihr habt auch das Ziel, ja wirklich eben Tools zu entwickeln, die auch eingesetzt werden dann, nicht nur eingesetzt werden können theoretisch, sondern auch eingesetzt werden. Ist das auch Bestandteil des ERC-Grants oder ist das dann sozusagen was on top kommt, auch durch deine zusätzlichen Tätigkeiten, die ja gerade im HNI und auch Fraunhofer, wo ja auch sehr stark natürlich den unmittelbaren Anwendungsbezug ja sucht, nach meinem Verständnis, die Aufgabe?
Wir haben im Moment schon ganz breit genutzte Frameworks, die wir entwickeln in die Richtung, also die werden wirklich von den allermeisten Forschern in dem Gebiet irgendwie eingesetzt weltweit, aber es sind halt Forschungstools, ne? Und die kann man jetzt nicht direkt einem Unternehmen geben und sagen, lass mal laufen und das klappt schon. Die sind aber alle noch nicht selbstoptimierend, ne? Also dieses Selbstoptimierende ist jetzt das, was durch den ERC-Grant dazukommt. Und da werden wir aber auch wieder solche Open-Source-Tools veröffentlichen, die dann hoffentlich genauso aufgegriffen werden. Aber das sind dann auch immer noch Forschungsprototypen, ne? Und wir werden dann sicherlich schauen, zum Teil über Fraunhofer, was gibt's sogar im ERC, gibt's auch nochmal so eine Förderlinie, dass man nochmal so einen Transfer-Grant quasi zusätzlich beantragen kann. Werde ich vielleicht auch mal versuchen, da kann man dann wirklich schauen, dass man das ja jetzt in Richtung Marktreife zumindest bringt, ne? Also da wird sicherlich auch kein fertiges Produkt rauskommen. Da müsste man dann auch nochmal mit möglichen Unternehmenspartnern sprechen, die das vielleicht aufgreifen wollen. Aber da haben wir teilweise auch schon Kontakte und bringen auch schon andere Arten von Algorithmen zum Beispiel in die Praxis. Wir hatten zum Beispiel über Fraunhofer auch ein 2-jähriges Projekt mit einem US-amerikanischen Tool-Anbieter, wo wir wirklich sowas schon in Produkte gebracht haben. Das ist sicherlich in einigen Jahren dann wieder denkbar, dann mit der Selbstoptimierung.
Ja. Oder natürlich Ausgründungen könnte es ja theoretisch auch geben, ne? Dass Mitarbeiter von dir, die da jetzt interessante Sachen machen, das HNI und auch die Fraunhofer Institute sind ja auch da durchaus auch ganz renommiert, was solche Ausgründungen und sowas angeht. Ne? Genau, aber das heißt, also die Frage, genau, das wäre auch noch eine Frage auf meiner Liste gewesen, nämlich, also du sagtest, der Grant läuft 5 Jahre?
Genau, ja.
Und nach den 5 Jahren gibt es dann die Möglichkeit, so einen Grant zu verlängern, also was draufzusetzen oder eben, was du gerade schon angedeutet hast, hat das Transfer-Grant, wäre nochmal was Separates dann, was man anschließen könnte. Aber auch der Grant selber, ließe sich der auch verlängern? Oder?
Ja, direkt verlängern so nicht. Ich glaube, man kann, wenn man noch Geld übrig hat, das bis in ein 6. Jahr strecken, aber man kriegt nicht mehr Geld. So ein Transfer-Grant ist, glaube ich, auch relativ klein. Das sind, glaube ich, nochmal 100.000 Euro oder so. Im Vergleich zu den 2,5 Millionen ist das dann eher wenig. Man kann, wenn man wirklich was auf sich hält, mal versuchen, nochmal einen zweiten ERC-Grant irgendwann zu bekommen. Das müsste dann aber eher zu einem weiteren, anderen Thema sein. Mhm. Ich kenne einige wenige Kollegen, denen das gelungen ist, aber das ist natürlich dann nochmal schwerer, weil ja, es ist ja ein gewisser Verteilungskampf auch und dann ja. Muss man sich dann schon auch nochmal anders durchsetzen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Ne? Aber ja, soweit denke ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal in dem Projekt gute Arbeit machen und dann schauen wir mal weiter, wie es in 2-3 Jahren aussieht. Mhm.
Apropos andere Kolleginnen und Kollegen, gibt es hier an der Uni Paderborn, also die Frau Alpanjar, hattest du gerade schon gesagt, die ist ja auch am HNI als assoziierte Professorin mit dabei im Bereich Technikethik.
Genau.
Und gibt es auch sonst außer Informatik oder sonst wo an der Uni noch andere Leute, die sich so ein ERC-Grant Advanced oder auch den Starter-Grant bekommen haben, weißt du das?
An der Uni gibt es schon noch ein paar. Wir hatten in der Informatik zwei frühere Kollegen, zuletzt den Sebastian Peitz, der hatte gerade ein Starting Grant, glaube ich, bekommen. Der ist jetzt aber leider nach Dortmund gegangen, hat uns verlassen. Und dann hatten wir früher auch noch den Tibor Jager hier, Professor für IT-Sicherheit. Der ist dann auch kurz nachdem er den Grant bekommen hat, nach Wuppertal gegangen. Ich habe vor, erstmal noch hier zu bleiben. Aber ja, also es gab schon ein paar, aber ich weiß auch, dass durchaus einige Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aktuell bei uns sind, da Potenzial haben und auch motiviert sind und mit ein bisschen Glück werden wir da vielleicht demnächst auch nochmal andere Preisträger sehen.
Aber, auch für Advanced Grant siehst du nicht? Erstmal Starter?
Ja, muss man mal sehen. Das hängt halt immer vom akademischen Alter ab, in welche Klasse man da fällt. Wobei ich sagen muss, also wenn man sich so die Förderquoten anschaut, sind jetzt, also so ein Starting Grant ist da auch nicht viel weniger kompetitiv. Also das ist schon auf einem ähnlichen Niveau. Insofern darf man sich da genauso drüber freuen. Ja, muss man mal gucken. Ich fände es auf jeden Fall super, wenn wir da nochmal punkten könnten in den nächsten Jahren.
Aber es gibt ja durchaus auch andere renommierte Forschungsprogramme, wo man sagen kann, das ist schon auch, also DFG hat ja durchaus auch einiges zu bieten.
Ja.
Hast du so im Moment im HNI oder auch in der Informatik, wo du sagst, da sind, weißt du gerade von anderen größeren Projektförderungen auch?
Ja, es gibt einige größere Vorhaben, die wir gerade planen. Es ist zum Beispiel ein Sonderforschungsbereich, so ein Transregio nennt man das, ein größeres Projekt zusammen mit einer anderen Universität oder zumindest einer anderen. Und da hat jetzt der Kollege Johannes Blömer gerade noch mal eine Antragsskizze bei der DFG eingereicht für so ein SFB Transregio. Wenn sowas gefördert wird, dann werden da in der Regel so 15 bis 20 AntragstellerInnen an den verschiedenen Institutionen gefördert für bis zu 12 Jahre. Also eine ziemlich große Sache. Das läuft gerade, da kann ich aber inhaltlich nicht allzu viel zu sagen, weil ich da auch selber nicht involviert bin. Aber ja, umfasst auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik hier. Ich selber bin noch an zwei Anträgen beteiligt. Also zum einen treibe ich gerade einen Antrag für eine DFG-Forschungsgruppe. Das ist eine Nummer kleiner. Das umfasst in unserem Fall 7 Antragsteller, hier größtenteils aus der Informatik, aber nicht nur.
Aber alle aus Paderborn, oder?
Ja, alle aus Paderborn, genau. Und da würden wir bis zu 8 Jahren gefördert. Das sind immer so 4-Jahres-Pakete. Also wir beantragen jetzt erstmal 4 Jahre und wenn wir uns dann gut stellen, dürfen wir nochmal einen Antrag für 4 Jahre stellen. Und da soll es gehen um Model-Based Defense in Death. Also das bedeutet, wir wollen schauen, wie sollte man softwareintensive Systeme von der Architektur her so bauen, dass die halt nicht, sobald eine Teilkomponente irgendwie kompromittiert wurde, komplett unsicher sind, sondern dass die eben so verschiedene Verteidigungsschichten haben. Spricht man halt so von Verteidigung in der Tiefe, Defense in Death. Und wie kann man das so machen, ja, dass man dann auch schon während des Entwurfs möglichst sinnvolle Aussagen über die Härte dieses Systems quasi geben kann. Ne? Dass man also wirklich quantifizieren kann, zum Beispiel wenn man verschiedene Softwarearchitekturen nebeneinander legt, verschiedene Optionen für eine Architektur, welche ist denn jetzt die bessere? Ne? Also in welcher hätte man jetzt eine stärkere Selbstverteidigung des Systems sozusagen gegenüber Angreifern? Und da gehen wir rein mit, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik, aber auch aus dem Maschinenbau. René Fahr ist noch dabei aus den Wirtschaftswissenschaften. Und da versuchen wir halt so einen gemeinsamen Ansatz zu entwickeln, mit dem man dann solche Systeme in Zukunft bauen kann.
Okay, das ist dann ganz schön breit aufgestellt dann, also genau. Informatik und anverwandte Disziplinen sind ja auch dann, also René Fahr ist ja auch im Heinz-Nixdorf-Institut. Ja, ne?
Genau. Und darüber hinaus plane ich selber mit dem Axel Gonger, also er ist da federführend, auch noch einen weiteren Sonderforschungsbereich, also eins von diesen ganz großen Projekten, auch über 12 Jahre. Da ist dann die Informatik federführend. Da werden wir auf jeden Fall die allermeisten Kolleginnen aus der Informatik haben. Aber auch ein paar aus der Wirtschaftsinformatik werden dabei sein, ein paar aus den Kulturwissenschaften. Und da soll es gehen letztendlich auch um ein Entwurfsthema, aber da wollen wir eben KI-getriebene Systeme in Zukunft resilient entwerfen. Spielen dann auch Security-Aspekte eine Rolle, aber nicht nur. Da geht es auch um so Fairness- oder Safety-Aspekte, je nachdem, welche Systeme man da baut. Und wir sehen ja alle, wie jedes Jahr stärker KI Einzug hält in die verschiedensten Systeme. Autonome Fahrzeuge ist da ein schönes Beispiel, ne? Und uns ist sicher allen daran gelegen, dass so Systeme systematisch sicher und resilient entworfen werden. Aber das hat auch noch keiner so richtig verstanden, wie man da eigentlich vorgehen muss, weil da auch sehr breite Entwicklungsteams zusammenarbeiten. Das sind natürlich SoftwareentwicklerInnen, aber auch Data Scientists, man hat Ingenieure. Und man braucht eigentlich so eine ganzheitliche Entwicklungsmethodik, um dem Herr zu werden. Und das wollen wir da gemeinsam erforschen.
Spannende Sache, ja. Ich würde ganz gerne einmal von diesen ganzen Forschungsthematiken so ein bisschen versuchen, die Brücke zum Studium zu schlagen, weil wir haben ja durchaus auch eine ganze Reihe von Studierenden, die uns hier zuhören. Und dafür so die Frage, inwiefern sind diese Sachen aus deiner Sicht auch für Studierende interessant? Findet das zum Teil Niederschlag auch in der Lehre dann? Ja. Warum sollten sich Studierende für diese Sachen interessieren, die wir hier gerade erzählen?
Ja, das sind schon alles Themen, die in Zukunft dann auf jeden Fall die Lehre prägen werden. Also gerade wenn wir jetzt so Großprojekte beantragen, schreiben wir schon auch immer mit in den Antrag, wie sich das in der Lehre niederschlagen soll. Das wird zum einen so sein, wenn diese Projekte dann kommen, da werden wir so Ringvorlesungen haben. Das sind dann also Vorlesungen, die nicht von einem Professor, einer Professorin gehalten werden, sondern immer reihum von verschiedenen Expertinnen in diesem Themenbereich. Und die sind schon sehr attraktiv, weil es da wirklich auch um aktuelle Forschungsthemen dann geht und wie die halt Einfluss halten dann auf dieses Gesamtthema, zum Beispiel des Sonderforschungsbereichs oder so. Aber wir werden auch verschiedene Vorlesungseinheiten zu diesen Forschungsthemen dann in aktuelle, aber auch bestehende Vorlesungen, die wir jetzt schon anbieten, werden wir die einbauen, ne? Sodass die dann aktualisiert werden mit diesen neuen Themen. Gerade im KI-Bereich passiert da natürlich gerade ganz viel. Aber jetzt, wenn man an meinen ERC-Grant nochmal denkt, dieses Thema der Selbstoptimierung, da könnte ich jetzt noch keine Vorlesungen zu halten, weil ich selber noch nicht genau weiß, wie das alles funktionieren wird. Aber wenn wir jetzt mal 2-3 Jahre weiter sind, werden wir da sicherlich Dinge erforscht haben und auch erste Erkenntnisse haben. Und da kann ich mir auch vorstellen, da zumindest mal einige Vorlesungseinheiten anzubieten oder irgendwann vielleicht sogar mal eine eigenständige Vorlesung, ne? Und ich denke, es ist schon für die Studierenden interessant, aber auch wichtig, weil man muss so ein Curriculum ja auch weiterentwickeln, um sich auch abzugrenzen und den Studierenden dann auch selber Alleinstellungsmerkmale zu bieten. Die werden ja dann auch hier anders ausgebildet als vielleicht an anderen Standorten und besser ausgebildet mit aktuelleren Fähigkeiten. Und das ist ja dann auch für die Studierenden gut, können die sich auch wieder im Markt behaupten gegenüber anderen.
Klar, ja. Und vor allem natürlich erstmal klar, dass man erstmal anfängt, sicherlich einzelne Inhalte in bestehende Vorlesungen einzubauen, bevor man eine komplette Vorlesung zu sowas halten kann. Projektgruppen wären wahrscheinlich ja auch denkbar, dass man da was macht im Master dann. Also generell reden wir hauptsächlich, denke ich, eher über den Master als über den Bachelor an der Stelle.
Ja.
Aber punktuell vielleicht findet sogar der ein oder andere Inhalt vielleicht ja auch Eingang in den Bachelorstudiengang. Und natürlich ist es im Anschluss wahrscheinlich auch interessant, weil ich meine, wenn du sagst, du hast 6 bis 7 Leute, hast du gesagt, einzustellen?
Ja, insgesamt sogar 8. Aber ich habe jetzt auch 2 Stellen schon besetzt.
Ja. Aber das heißt auf jeden Fall trotzdem, unser Stellenpool erhöht sich dann ja auch im Institut dadurch. Ja. Und irgendwann auch so ein paar von deinen Mitarbeitern werden dich ja auch irgendwann wieder verlassen.
Ja, ja, also ich habe auf jeden Fall einige offene Stellen gerade noch und ich denke mal, wahrscheinlich werde ich im nächsten Jahr auch noch einzelne offen haben. Und klar, da sind wir natürlich immer sehr interessiert an BewerberInnen aus dem Masterbereich gerade, die vielleicht auch schon mit uns gearbeitet haben. Und laufen auch gerade schon Interviews, aber ich, ja, es gibt noch Möglichkeiten, falls sich Interessierte finden.
Ja, ja, ja. Gut, und so Ringvorlesung zum Beispiel ist natürlich, das geht ja übers Studium hinaus natürlich. Ja. Also das ist ja dann keine Veranstaltung, die man anerkannt bekommt, aber genau. Es ist einfach was, was man nutzen kann und sollte, denke ich immer, solche zusätzlichen Angebote, die es an den Universitäten dann ja auch gibt, die wo man einfach auch für sich persönlich nochmal zusätzliche Sachen lernt und wo man vielleicht auch ein bisschen Spaß an diesen Themen bekommt. Insofern wäre jetzt so vielleicht die abschließende Frage, was würdest du so Studierenden sagen, wenn die sagen, ich möchte jetzt, sei es jetzt in diesem Feld oder auch woanders, so in Richtung Wissenschaft später mal weiter gucken, also das ist zumindest nur ein potenzielles Berufsfeld für mich, wird ja manche auch sagen, das will ich gar nicht, ich will lieber irgendwie schnell raus in die Welt sozusagen. Aber für die Leute, die vielleicht dann doch sich für Wissenschaft und Forschung näher interessieren, gibt es da irgendwas, was du Studierenden mitgeben würdest, was die so machen im Studium vielleicht schon tun könnten, um sich da besser zu orientieren oder ihre Chancen zu verbessern?
Ja, ich finde, man muss einfach mal in verschiedene Sachen reinschnuppern und das kann man zum Beispiel ganz gut über jetzt eine Nebentätigkeit als SHK oder WHB bei uns, ne, also als Hilfskraft bei den verschiedenen Fachgruppen. Die haben ja auch oft sehr forschungsintensive Tätigkeiten, wo man einfach schon mal mithelfen kann bei einem Forschungsprojekt. Und da kann man schon mal bei einzelnen Themen dadurch sehen, liegt mir das oder nicht oder mag ich überhaupt so dieses akademische Arbeiten. Ich finde auch immer, so als Professor, ich würde auch niemanden dazu zwingen, jetzt eine Promotion anzustreben oder so. Man muss so einfach so einen eigenen Drive mitbringen. Man braucht halt wirklich Spaß daran, zu verstehen, wie die Welt funktioniert oder wie Leute funktionieren. Wir arbeiten halt ganz viel mit SoftwareentwicklerInnen und da ist halt immer diese Frage, wie kann ich die mit Werkzeugen unterstützen? Was kann ich denen auch zumuten oder nicht? Und wenn die Fehler machen, warum machen die die? Wenn einen solche Fragen interessieren und man auch Spaß daran hat, da irgendwie mehrere Jahre mal in so einem Themenbereich zu arbeiten, dann macht das total Sinn, über so eine wissenschaftliche Karriere zumindest mal als Doktorand oder so nachzudenken. Aber ja, wenn nicht, dann ist es vielleicht auch nichts für einen, ne? Aber das kann man dann halt ganz gut rauskriegen, ne? Indem man halt solche Jobs schon mal annimmt und sich da einbringt. Projektgruppen, die wir machen, hast du schon erwähnt, die sind teilweise auch sehr forschungsnah. Ja. Seminararbeiten ebenso. Das sind, glaube ich, alles gute Möglichkeiten, um da schon mal gut mit verschiedenen Fachgruppen in Kontakt zu kommen und dann natürlich auch die Bachelor- und Masterarbeiten.
Ja, ja. Ja, wobei auch da wahrscheinlich schon es immer hilfreich ist, wenn die Leute, also sicherlich vorher schon mal wenigstens Veranstaltungen bei dir gehört haben, aber idealerweise vielleicht sowas wie Seminar oder Projektgruppe oder SHK-Tätigkeit sogar natürlich.
Auf jeden Fall.
Das ist natürlich immer eine gute Verknüpfung dann auch für eine Bachelor- oder spätestens Masterarbeit dann. Mhm. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und die vielen Informationen, die wir jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen was für die Studierenden, aber insbesondere, dass wir ein bisschen was gelernt haben über Förderlandschaft, wie das Ganze so aussieht, wo so das Geld herkommt, das über die Stammfinanzierung der Universitäten hinausgeht sozusagen und was natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Arbeit an der Universität ja auch ist, einfach Forschung voranzutreiben. Sowohl im rein akademischen, im theoretischen Bereich, aber natürlich dann eben auch mit konkretem Anwendungsbezug. Und ich denke, dass hier so ein ERC-Grant, der liegt so irgendwo dazwischen, ne? Der scheint so beide Ansprüche irgendwie zu haben. Also schon sehr, wie gesagt, mit dem Risiko ja auch zu scheitern. Eher
Grundlagenforschung, muss man sagen.
Eher Grundlagenforschung, ja. Ne, genau. Gut, das soll es damit auch dann für diese Folge gewesen sein. Wir verabschieden uns vom Podcast dann in die vorlesungsfreie Zeit. Das heißt, es ist die Zeit für Prüfungen, kommt auf uns zu, sowohl für uns als Lehrende, die wir wieder Klausuren stellen dürfen und mündliche Prüfungen abnehmen dürfen. Und für unsere Studierenden da draußen an den Empfangsgeräten, die sich jetzt eifrig auf die Klausuren und die mündlichen Prüfungen vorbereiten. Wir machen aber auch mit Podcasts in den Semesterferien weiter, also in der vorlesungsfreien Zeit, so heißt das ja richtig, weiter, sind dann bald wieder da mit der nächsten Folge wieder für euch da und damit verabschieden wir uns und danken fürs Zuhören. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss.
All Day Research Podcast.
Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patrizia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation Dr. Harald Säcke. Technik und Redaktion Jannik Greve. Sprecherin Nike Lerche. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.